Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ja, herzlich willkommen hier am blauen Sofa auf der Frankfurter Buchmesse. Und da geht es jetzt weiter mit einem der ganz großen amerikanischen Gegenwartsautoren, mit Stuart Onan. Very happy to have you here. Herzlich willkommen.
Oh, thank you so much.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Herr Onan, Sie nehmen uns ja in Ihrem neuen Roman wieder mit in das Land Ihrer Kindheit, nach Pittsburgh, ins Haus der Maxwells, zu Henry und Emily. Die kennen wir schon aus anderen Ihrer Bücher. Als Sie 2005 zum ersten Mal über dieses Paar geschrieben haben, Sie sind seit 50 Jahren verheiratet, die Kinder sind schon aus dem Haus, wussten Sie da, Sie kommen noch mal zu denen zurück, das wird was Größeres?
Nein, eigentlich nicht, denn normalerweise unterscheiden sich meine Bücher sehr voneinander.
Ja. In Ihrem Buch Emily allein war Henry schon gestorben. Jetzt lassen Sie ihn noch einmal auferstehen in diesem Buch. Gehen noch ein paar Jahre zurück. Warum waren Sie noch nicht fertig mit ihm?
Also in den beiden früheren Büchern, da ist er so wie ein Geist, ein Schatten. Man weiß nicht wirklich, wer er ist. Jeder hat natürlich seine eigene Einstellung zu Henry, aber wir wissen nicht wirklich, was er denkt.
Ja. Aber wie hat sich denn das Verhältnis zu diesen beiden Figuren für Sie geändert im Laufe der Jahre? Also ich kann mir vorstellen, für mich war es so ein bisschen, als wenn man auch so alte Bekannte wieder trifft. Wie ist das für Sie als Autor, als jemand, der so eng mit diesen Figuren verbunden ist?
Also für Henry ist es natürlich, bei Henry ist es so, als würde ich einen Fremden kennenlernen. Emily kannte ich schon, ich schreibe schon seit 25 Jahren über sie, aber Henry war immer so nebenher. Ich musste also zurück in der Zeit reisen, mir überlegen, wie war seine Lebensgeschichte, wie wurde aus Henry der Mann von Emily und der Vater seiner Kinder?
Für die beiden, für Emily und Henry, ist ja der Alltag eine Riesenherausforderung in ihrem Buch. Es geht darum, wie lange kann man noch in diesem Haus wohnen, wie lange kann man noch alles instand halten. Die beiden sind ja schon sehr alt. Wie ist es, wenn man morgens aufwacht und man weiß gar nicht mehr, wie man vor Schmerzen den Tag beginnen kann? Ich habe mich gefragt, für mich dreht sich das alles so ein bisschen um die Frage, woher nimmt man eigentlich die Kraft, immer weiterzumachen? Haben Sie darauf eine Antwort gefunden?
Also ich glaube, in den früheren Büchern, die waren sehr gewalttätig und da ging es immer um viele Tote und da gab es echte Höhepunkte. Aber diesmal später geht es mehr um Durchhalten. Wie machen die Leute weiter und überleben das Schlimmste? Und ja, im Grunde ist das Altern nicht so einfach.
Ist das auch so der typische amerikanische Optimismus? Wenn man es sehr will, dann wird man es auch schaffen?
Nein, eigentlich genau das Gegenteil. Es heißt, ich sage einfach, das Leben ist hart. Es ist nicht alles einfach nur Glück und Zufriedenheit und Spaß. Und gerade bei Henry, der hat einige sehr schwierige Probleme, mit denen er umgehen muss. Und das ist ja jetzt sein letztes Jahr, das er zu leben hat.
Ja.
Und trotzdem ist das Buch lustig.
Das Buch ist lustig, das ist das Interessante. Also Sie schreiben davon, er hat Knieprobleme, die Tochter hat ein Alkoholproblem, es gibt viele Freunde und Nachbarn, die sterben, also alles geht so ein bisschen den Bach herunter. Und während Philip Ross jetzt zum Beispiel über das Alter schreiben würde, wie über ein Massaker, was er mal gesagt hat, ist es bei Ihnen eben emotional so eine ganz andere Atmosphäre. Wieso haben Sie sich entschieden, das vom Ton eher so leicht zu halten?
Also ich denke, Emilys Buch, was ich über sie geschrieben habe, ist auch so eher eine leichte Komödie. Und da gibt es ja diese berühmte Komödie Mrs. Bridge. Das ist eine Komödie über unsere Erwartungen als Amerikaner aus der Mittelschicht. Amerikaner sind ja privilegiert und dieses Versprechen, das Amerika uns macht, aber es ist so ganz wird es nie erreicht.
Rituale spielen eine ganz wichtige Rolle in diesem Roman. Also was man an Weihnachten macht, was man am Memorial Day tut, wie man sich am Muttertag zusammenfindet. Welche Rolle spielt Zeit oder dieser Umgang mit Zeit für Sie als Autor beim Schreiben?
Das war eigentlich das Schwierigste in dem Buch. Wie kann ich das Ganze in eine Abfolge bringen? Wie kann ich das strukturieren, dafür sorgen, dass die Zeit nach vorne weiterläuft? Viele ältere Leute, ja, genauso wie viele andere ältere Leute, lebt Henry in seiner Vergangenheit. Manchmal ist die Vergangenheit für ihn viel lebendiger als das tägliche Leben, denn das tägliche Leben ist ja eigentlich sehr ruhig.
Die Jahreszeiten spielen auch eine große Rolle, diese beständige Wiederkehr, dass alles so in seinem Takt geht. Haben Sie das Gefühl, das ist vielleicht auch eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, dass alles so seinen Gang geht?
Ja, denke ich schon. Das ist wie das Wabi-Sabi in Japan, diese Vergänglichkeit. Alles vergeht und ist trotzdem Teil der Ewigkeit. Und das kam auch in dem ersten Buch raus. Das war der Abschied von Lake Chautauqua. Da geht es darum, dass Dinge ewiglich wiederkehren. Die Familie geht immer wieder durch diese gleichen Rituale, um einfach diese gleiche Spannung und diese gleiche Freude zu finden in diesen Ritualen. Aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Da ist auch ein bisschen ja. Kierkegaard mit versteckt. Nicht?
Also. Ja, und Zen, oder? Sie beschreiben sehr detailliert das Private dieser Familie. Sie beschreiben aber auch, wie das Außen in ihr Leben dringt immer wieder. Also wie sich Pittsburgh verändert, wie sich die Straßen verändern, wie sich die Stadtviertel verändern. Dass sie Nachrichten lesen, dass mehr Kriminalität stattfindet und dass sie sich überlegen, Henry und Emily, in welchen Supermarkt fahren wir noch, wo können wir noch einkaufen. Es ist auch so ein bisschen so ein Abgesang an das Land ihrer eigenen Kindheit und Jugend, also dieser Blick da drauf.
Also da kommt der Gedanke durch, dass die Zeit für jeden anderen anders verläuft. Gerade Henry, jetzt ist er ja 75 und er blickt zurück auf seine Stadt, wo er geboren wurde, die er nie verlassen hat. Sein Vater half mit, die Stadt aufzubauen und er selber auch. Und er sieht diese Stadt, wie sie auseinanderfällt. Die Stahlindustrie ist weg, die Nachbarschaft verändert sich und er macht sich Sorgen, so wie immer die alten Leute denken, dass die Vergangenheit besser war als die Gegenwart ist. Wir fühlen uns immer viel wohler in der Vergangenheit. Nicht? Die glücklichen Tage lagen in der Vergangenheit, leider sind sie weg. Und wie auch das Buch über Emily oder wie dieses Buch Abschied von Lake Chautauqua, geht es um Zeit.
Es ist interessant, also die beiden sind im Country Club Mitglieder, sie haben ein Cottage am See, also eigentlich ist es so eine typische Mittelschichtsfamilie. Gleichzeitig spielt Geld eine Riesenrolle und man macht sich immer Sorgen ums Geld. Wie Sie da charakterisieren, diese Familie?
Also die große Angst der amerikanischen Mittelklasse ist es ja, dass sie die Mittelklasse wieder verlassen könnten. Es gibt immer so diese große Sorge ums Geld und es gibt immer so eine etwas geizige Haltung. Sie müssen überall mit jedem kleinen Ding haushalten und Geld sparen.
Was mich als Leser auch noch interessiert hat, Sie haben es gerade erwähnt, dass Sie ja früher viel blutigere Bücher geschrieben haben. Sie haben diesen Horror-Thriller Halloween geschrieben. Sie haben eine Endzeitgeschichte geschrieben, Das Glück oder eben so ein Mörderin-Road-Movie. Jetzt, wo das Außen so immer apokalyptischer wird, konzentrieren Sie sich so wirklich ganz toll und eindringlich auf dieses Private dieser Familie. Hängt das für Sie irgendwie zusammen, dieser Wechsel, weil es so augenfällig ist?
Also 2000 habe ich ja ein Sachbuch geschrieben über dieses Zirkus, den Zirkusbrand in Hartford, wo also dieser Zirkus Barnum praktisch verbrannte, 167 Menschen da im Feuer gestorben. Ich habe hunderte von Menschen interviewt, die das damals auch erlebt hatten, die selber noch Zeitzeugen waren. Und das waren meistens Leute, die 70 oder 80 waren. Und die haben mir erzählt, oder die haben erzählt nicht nur von dem Feuer, sondern auch aus ihrem Familienleben bis zur Gegenwart, damals das Jahr 2000. Sie erzählen mir über ihre Nachbarschaft, die Kinder, die Enkel, die Städte, was aus ihren Hoffnungen und Aspirationen geworden war und ob sie das erreicht, was sie wollen. Und dann fing ich an, über alte Leute zu schreiben, weil ich deren Geschichte einfach viel schöner fand und bewegender und inspirierender. Und ich denke, in Amerika, da ist es auch so, dass niemand richtig über die Alten schreibt. Sie sind unsichtbar in unserer Kultur, die sich mehr mit den Schönen und Jungen und den Verrückten und Wilden befasst. Aber das Leben der Menschen ist so nicht. Und das, was die meisten Leute wirklich bewegt, was ihnen am nächsten ist, ist ihre Familie, die Leute, die sie lieben, die Freunde, die Nachbarn. Und das ist jetzt nicht immer so etwas Spannendes oder Dramatisches. Das ist nicht für einen Fernsehfilm oder Hollywood gemacht. Mein Gedanke war, ich wollte diese größeren Geschichten finden, die eigentlich im Unsichtbaren leben, und ich wollte ihnen Sichtbarkeit verleihen.
Als Sie angefangen haben, über Emily zu schreiben und über die Familie, waren Sie selbst Mitte 40. Jetzt nähern Sie sich langsam diesem Paar an. Ist das Alter denn so, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Also als ich über die beiden schrieb oder über irgendjemanden, da nimmt man natürlich so ein bisschen die Eigenschaften an. Man versucht, wie beim Method Acting, diese Person zu werden, über die man gerade schreibt. Also bei Emily musste ich Emily werden, 2,5 Jahre lang, nicht? Und um über Henry zu schreiben, wurde ich 2 oder 3 Jahre lang, da wurde ich zu Henry. Und am Ende fühlte ich mich sehr alt und müde. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich über jemanden neueren und spannenderen schreiben.
Dieses Paar, wie Sie das beschreiben, da sind ja auch viele Abgründe dabei. Da sind die verschiedenen Familiengeheimnisse, die Sie aufdecken, sind aber auch die verschiedenen Sehnsüchte, die man als Paar hat. Die sind auch oft sehr widersprüchlich. Was sagt denn Ihre Frau dazu? Also was sagt sie zu Henry und Emily?
Ich glaube, sie sieht Henry und Emily so ein bisschen als eine Kombination von uns beiden. Meine Eltern, ihre Eltern, unsere Großeltern, das ist eine riesengroße Familiengeschichte, wo ich hier und da Teile aus der Familiengeschichte nehme und die wieder neu zusammenmische, zusammen mit den Dingen, die ich erfinde für Henry und Emily. Ich denke, alle Charaktere, Henry, Emily, Arlene und die anderen, irgendwie sind die zum Schluss eigentlich auch ich. Nicht Madame Bovary, da sagt Flaubert, c'est moi. Nicht Henry, Emily, selbst der Hund, das bin alles ich.
Sie haben ja Ihre Frau auch selbst kennengelernt, als Sie auf dem College waren. Das heißt, Sie führen auch schon so eine sehr lange Ehe. Ist das auch ein Geheimnis Ihrer Ehe, sich da auszutauschen? Also, dass man sich das dann in den Büchern sagt oder wenn Ihre Frau Ihre Bücher liest, was macht das mit Ihrem Verhältnis?
Also sie ist eine wunderbare Leserin, sie ist eine ganz tolle Leserin meiner Bücher, denn sie sieht, wenn ich die Dinge nicht so richtig mache, und sie kann Dinge korrigieren. Ganz einfach, ich sage dann, ich mag das nicht oder jenes nicht, und meine Freunde oder Schriftsteller, wenn die was sagen, dann denke ich mir, ach, vergiss es. Aber wenn meine Frau das sagt, dann denke ich, ja, die weiß Bescheid.
Und was mag sie nicht? Was sind die Passagen?
Normalerweise mag sie nicht die Art und Weise, wie die Frauen porträtiert werden. Ja. Also sie hilft mir auf der Seite immer.
Ich fand es ja ganz schön, weil Sie es ja wirklich wie so eine romantische Liebesbeziehung auch beschreiben. Also ich finde, da ist ganz viel Liebe drin in dieser Paarbeziehung. Und es ist halt sehr ungewöhnlich. Normalerweise liest man das dann von verliebten jungen Menschen. Und bei Ihnen ist das halt eben so ein älteres Paar mit Ihrem Alltag. Hatten Sie das auch so beabsichtigt?
Ursprünglich dachte ich, in dem Buch würde es nur um Henry gehen und sein Leben. Und als ich das dann schrieb, da merkte ich, dass ich eigentlich eine Geschichte über deren Leben zusammen, ihre Ehe, schrieb. Zum Schluss geht es eigentlich mehr um die Ehe als um Henry allein. Das war eine große Überraschung für mich, aber ich glaube, sie sind einfach füreinander wie geschaffen und sie wären verloren, wenn sie sich nicht mehr hätten. Und wir sehen das auch in dem Buch von Emily, denn Henry ist da ja schon tot und sie denkt immer noch jeden Tag an ihn. Nach 8 Jahren, nachdem er tot ist, spricht sie immer noch mit ihm. Und in Henrys Buch sieht Henry, dass er sie praktisch jeden Moment benötigt.
Ist es also auch eine Liebeserklärung an Ihre Frau, dieses Buch?
Ja, würde ich sagen. Einfach auch eine Liebeserklärung an die Idee der Liebe und der Familie. Und Henry ist nicht so gut, was die Familie angeht. Er kann seine Liebe nicht wirklich zum Ausdruck bringen. Aber wenn wir in ihn hineingehen, dann spüren wir, dass er das fühlt.
Und sie ergänzen sich ja eben auch perfekt. In ihrem früheren Leben waren sie mal Raumfahrtingenieur und haben sich dort auch mit dem Space Shuttle beschäftigt. Und dann sind sie eines schönen Tages in den Keller gestiegen und haben angefangen zu schreiben. Habe ich mich gefragt, wie hängen eigentlich diese beiden Leben des Stuart und Nan zusammen? Was verbindet die?
Ich glaube, in der Ingenieurtechnik, da überlegt man sich immer, wie funktionieren die Dinge in der wirklichen Welt, nicht in der theoretischen, wirklich in der theoretischen Welt, sondern wie funktioniert etwas in der echten Welt. Und als Schriftsteller schreibt man über Realismus, das mache ich ja auch manchmal, da überlegt man sich, ist das wirklich wahr? Würde diese Person wirklich dies oder jenes tun? Und das ist der letzte Test, ob das auch standhält in der wahren Welt. Man experimentiert, man guckt, habe ich das richtig gemacht und wenn nicht, muss man es eben verändern. Also es ist eigentlich eine Referenz daran, wie die Dinge wirklich sind.
Es ist ja so ein richtig großes Projekt. Sie schreiben, seitdem Sie angefangen haben, fast jedes Jahr im Jahrestag Bücher. Wie würden Sie das Projekt generell erklären? Was ist das, was Sie da ausloten wollen?
Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig. Ich weiß nicht, warum ich so angezogen werde von dieser Familie oder Familiengeschichte. Habe ich eigentlich nie gedacht. Die frühen Bücher, die waren ja so ganz anders. Also eins in 1873 und dann diese seltsame amerikanische Road Movie, wo es viel um Drogen geht. Und so ein bisschen fast wie Pulp Fiction, aber auf seltsame Art. Also ich weiß gar nicht, warum ich immer wieder zu diesen Charakteren zurückkomme. Eigentlich würde ich sie gerne loswerden und würde gerne was anderes machen. Mal sehen, was als nächstes kommt. Vielleicht was Kurzes, Seltsames. Ich mag die seltsamen Bücher und diese Bücher sind ja nicht seltsam. Sie sind eher sehr ruhig. Ich weiß nicht. Ich weiß nie, warum ich das schreibe, was ich gerade schreibe.
Aber was ist das dann für ein Moment, wo Sie merken, ich bin noch nicht damit fertig? Wie jetzt in dem Fall auch, ich bin mit Henry noch nicht fertig. Da muss ich noch mal ran. Hat er dann so ein Eigenleben oder...
Ja, das ist schrecklich, das ist schrecklich. Denn irgendwann merkt man plötzlich, dass man nochmal 2 oder 3 Jahre rangehen muss an das Buch, um einfach diesem Protagonisten auch Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Da muss man wieder in die Welt reintauchen. Auf eine Art ist es wunderbar. Auf der anderen Seite muss man wieder in eine Welt reingehen, die man gar nicht kennt. Ich lasse mich einfach treiben von meiner Neuigkeit. Hemingway sagte, man schreibe das, was man nicht kennt. Und John Scott sagte mal, schreibe das, was du wissen möchtest, um deine Neugier zu befriedigen über eine Welt, die du vorher nie kennengelernt hast. Und das möchte ich gerne erobern und entdecken. Es fühlt sich fast ein bisschen reaktionär an, wieder zur gleichen Familie zurückzugehen. Aber offensichtlich fühle ich mich angezogen von denen.
Wir haben gerade darüber gesprochen, Sie sind jetzt hier auf Lesereise mit einem Buch, was schon vor 2 Jahren in Amerika rausgekommen ist. An welchem, also das heißt, Sie sind jetzt schon gedanklich mit ganz anderen Themen wieder beschäftigt. Was ist es, was Sie jetzt entdecken wollen? Woran arbeiten Sie jetzt?
Also ich spiele noch ein bisschen mit rum, vielleicht schreibe ich das Buch auch nicht, aber mein Großvater war in dem Ballon-Beobachtungskorps, die sind also in Zeppelin aufgestiegen, um zu sehen, wo die anderen Armeen waren, also ein Beobachterposten, und dann musste er dann mit einem drahtgebundenen Telefon nach unten telefonieren und sagen, das Bataillon ist da drüben, das andere Bataillon ist da drüben, damit sie sich vorbereiten konnten auf die Schlacht. Und ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht einem Charakter wie ihm folge, der gerade seine Ausbildung macht in Nebraska, da wurde dieses Ballon-Corps ausgebildet und dann geht die nach Frankreich und er wurde damals auch verwundet in Frankreich mit Senfgas und musste auf ein Krankenhausschiff, da gab es ein berühmtes Krankenhausschiff, das wurde unter einem deutschen U-Boot vernichtet im Englischen Kanal, und ich habe mir überlegt, ein Buch zu schreiben über ihn, der in den Krieg zieht, und die Frau, die er kennenlernt, die geht auch in den Krieg und dann treffen die sich vielleicht auf diesem Hospitalschiff und werden dann durch den Torpedo, der das Hospitalschiff trifft, wieder getrennt. Mal sehen, was draus wird. Man weiß das nie vorher. Man fängt irgendwie an und dann entwickelt sich irgendwas anderes, was interessant scheint, und dann folgt man der Spur wieder.
Auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon auf Ihr nächstes Buch. Ich muss natürlich erstmal das hier nochmal empfehlen. Henry persönlich erschien im Rowohlt Verlag. Ein Roman, der ein Erzähler hat, der ganz viel weiß, aber nicht alles erzählen muss und der wirklich die gewöhnlichen Menschen mit ihren ganz gewöhnlichen Makeln zu großer Literatur macht. Danke Ihnen ganz herzlich fürs hier sein, Stuart Unen. Have a good time in Frankfurt. Thank you so much. Thank you.